Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird.
Hier im Deutschen Bundestag schlägt das Herz der Demokratie.
Ey, pst, du, magst du Demokratie? Schon ganz geil, oder? Dann hast du dich sicherlich schon mal gefragt, wie die Menschen ticken, die du wählst. Wenn nicht, dann wird es jetzt Zeit. Egal ob Fitness, Rhetorik, Herzblut oder Lampenfieber, mit dir und unseren Gästen machen wir uns in Way into Politics auf die Suche nach den Wegen, die in die Politik führen.
Christian, was ist für dich der Unterschied zwischen Radio und Podcast?
Ich glaube, Podcast hört man bewusster. Das Radio, eine Radiosendung kann nebenbei laufen, da erwarte ich nicht, dass ich wirklich alles mitbekomme und auf die Details achten muss oder auch, dass es so durchkonstruiert ist, wie zum Beispiel eine Podcast-Folge.
Und hörst du lieber Radio oder lieber Podcast?
Gute Frage. Ich glaube, es gibt Anlässe, bei denen ich lieber Radio höre, nämlich wenn ich mich nicht darauf konzentrieren muss, so stark, was gesagt wird. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo ich 75% Aufmerksamkeit dem widme, was ich höre.
Weißt du, was ich an Radio mag? Ich mag an Radio, dass es dadurch, dass es live ist, sehr viel unmittelbarer ist. Ich habe ganz häufig das Gefühl, wenn ich Interviews höre, dass die Leute viel wahrhaftiger und viel ehrlicher sind, weil sie einfach ganz häufig von den Fragen überrumpelt werden. Also ich glaube, dass ein guter Radiomoderator sich dadurch auszeichnet, kritische und unerwartete Fragen zu stellen, weil das ein Moment ist, in dem die andere Person nicht aus ihrer Haut kommt.
Und darauf müssten sich ja dann Politikerinnen und Politiker, die erfolgreich sein möchten, auch irgendwie vorbereiten, oder?
Und genau das werden wir heute rausfinden mit unserem Gast, Brigitta Gabrin. Mein Name ist Julius Bertram.
Und ich bin Christian Johann.
Und wir begrüßen heute unseren Gast Brigitta. Hallo.
Hallo.
Ich würde ganz gerne damit einsteigen, dir die Frage zu stellen, ob du, weil du ja von uns dreien der wirkliche Profi bist, wenn es um Radio geht, einfach für uns diesen Podcast spontan anmoderierst.
Okay. Arbeitsteilung nennt man das, ja. Gut. Hättet ihr besondere Wünsche? Was soll ich nehmen? Welchen Einstieg sollen wir nehmen? Sollen wir den ganz klassischen, leichten nehmen, wo man im Prinzip die Fragen wiederholt? Nein. Wir nehmen einfach mal einen etwas komplizierteren. Was haltet ihr von einem Bildeinstieg?
Gerne.
Gut, nehmen wir einen Bildeinstieg. Man spricht ja ganz oft oder immer über Ärzte als Halbgötter in Weiß. Aber momentan beten Millionen von Menschen westliche Politiker an. Sie beten und flehen sie an, nicht nur in Videobotschaften, sondern wahrscheinlich auch in ihrem Nachtgebet in den U-Bahn-Schächten oder in den Luftschutzkellern. Sie beten darum, dass sie ihre Leben schützen, die Politiker. Und das ist für uns alle, aber natürlich auch für die PolitikerInnen eine ganz, ganz große Herausforderung. In dieser Episode bietet uns unsere Interviewpartnerin eine Perspektive von einer Frau, die im Ostblock aufgewachsen ist und als deutsche Journalistin und Chefredakteurin eines multikulturellen Radios PolitikerInnen vor allem an ihrer Integrationspolitik misst.
Wahnsinn. Vielen Dank. Also diese Bildmoderation, das hat mir sehr gut gefallen. Dieses Bild aufzumachen ist sehr stark. Vielen Dank.
Großartig.
Trauen wir uns jetzt noch was zu sagen?
Ja,
aus meiner Perspektive. Okay,
Mach doch einfach weiter.
Genau. Ich stelle mir die Fragen, beantworte sie mir.
Warte, du hast mich ein bisschen eingeschüchtert, weil eigentlich war meine Folgefrage, wenn das hier gut läuft, bekommen Christian und ich dann eine eigene Sendung auf Multikult FM. Aber ich habe gerade eben gesehen, der Maßstab ist echt hoch.
Nein, es wird gut laufen und ihr bekommt auf jeden Fall einen, also das Schöne ist ja an Multikult FM, dass wir ja wirklich so sehr beweglich sind, also dass das ganz schnell geht. Wenn ich mir überlege, wie das im RBB war, wo wir wirklich, wenn eine neue Sendung angefangen hat, dann hat man wirklich einen Vorlauf von, was weiß ich, wie lange gebraucht und bei uns geht das. Also auch was ich bis jetzt von euch gehört habe, würde ich sofort ja sagen. Schon vor dieser Episode.
Das hat man jetzt nicht, das sieht man ja nicht, aber Christian hat jetzt mir eben zugezwinkert. Ich glaube, er freut sich.
Aha, er hat es darauf angelegt. Gut, super.
Okay, erzähl uns kurz, was du machst. Also was ist das, was ihr tut und was unterscheidet euch von anderen Radiosendern?
Also unsere Geschichte ist natürlich total wichtig, woher kommen wir. Wir sind ja im Prinzip, also wenn man so will, das ist eine Mischung aus einem Startup Radio Multikult FM, aber auch auf einem klitzekleinen Movement. Also es gab diese Protestbewegung, wo immerhin 21.000 Unterschriften gegen die Schließung von Radio Multikulti des RBB, das war die erste multikulturelle Radiowelle Deutschlands. Und als die 2008 geschlossen wurde, abgewickelt wurde aus finanziellen Gründen, wie es hieß, Da haben tatsächlich unsere Hörerinnen, sie sind auf die Straße gegangen und das war sehr außergewöhnlich. Also man ist es ja gewohnt, dass Aktivistinnen politisch sind, alle möglichen Leute, aber nicht wirklich Radiohörerinnen. Und das hat mich dann auch dazu gebracht, dass ich dieses Radio gründe. Dann habe ich das mit einer Handvoll Menschen damals, wir sind dann über Nacht von 25 auf 125 geworden, hat sich jetzt so eingepegelt. Wir sind ungefähr 60 Leute, ganz unterschiedlich, kommen aus ganz vielen Bereichen, sitzen nicht alle in Berlin, sondern einfach über die Republik verteilt und auch im Ausland. Und naja, wir machen ein Radio, das sehr hörernah ist, was auch durch unseren Standort bedingt ist. Also wir sitzen in das einzige Radio Europas, das sein Studio und seine Redaktionsräume hinter Glas in einer Markthalle hat, in der Marheinigte-Markthalle in Kreuzberg und haben da wirklich, also wir haben Hörer, die uns zusehen können auch. Wir haben so ein kleines Radiocafé davor und man kann uns quasi zusehen auch beim Senden. Und ich würde sagen, wir würden ein herausragendes Radio machen, wenn wir das Geld hätten. Und so sind wir aber sehr, sehr, sehr begrenzt oder so. Und gerade die Corona-Krise hat uns ja natürlich auch gebeutelt. Und teilweise sind unsere schönsten Formate punktuell wirklich in Dornröschenschlaf verfallen, was wirklich sehr, sehr weh tut. Aber vielleicht wird das ja auch alles besser. Also ich hatte damals dieses Radio gegründet vor dem Hintergrund, dass Berlin-Brandenburger Politik uns eine 500.000 pro Jahr versprochen hatte, zugesagt hatte, diverse Male. Die kam dann nicht und seither ist unsere Finanzierung natürlich auf sehr wackeligen Füßen. Und das, ja, ist schwierig.
Damit hast du ja gleich schon mal einen Blick auf die Politik beschrieben, die eigentlich gewährleisten soll, dass es unabhängigen Journalismus gibt oder die einen Beitrag dazu zumindest leisten kann. Bist du enttäuscht von Politik?
Also bezüglich oder andersrum, also in diesem Punkt war ich natürlich sehr enttäuscht von Politik, weil ich wusste ja, dass Politiker lügen, aber wenn mir dann irgendwie Politiker und nicht einer, sondern 10, 15 das wirklich schriftlich gegeben haben, dann hat es mich wirklich sehr, sehr enttäuscht. Also ich dachte nicht, dass mich noch irgendetwas enttäuschen wird. Damals war ich wirklich sehr enttäuscht. Momentan bin ich wieder sehr optimistisch, weil in dem neuen Koalitionsvertrag tatsächlich eingesehen wurde, dass genau so ein unabhängiger Journalismus, der weder öffentlich-rechtlich ist noch privat, dass der doch unterstützenswert ist. Also da sehe ich jetzt realistische Chancen, aber es hat wie mit so vielen Sachen jetzt eben mal ein Jahrzehnt länger gedauert. Und jetzt ist die Frage, was heißt enttäuscht? Also wie gesagt, punktuell bin ich enttäuscht von Politik. Oder wenn wir uns jetzt überlegen, ob ich momentan von der Politik enttäuscht bin, würde ich sagen, ja, also auch gerade, was hier gerade passiert in dem bezüglich dieses Angriffskrieges von Russland, bin ich schon ein bisschen enttäuscht.
Jetzt hast du die Geschichte eben so ein bisschen beschrieben und auch klar gemacht, dass da sehr viel Herzblut drin steckt in dem, was nicht nur du tust, sondern auch die jetzt 60 Personen ungefähr, die diesen Radiosender mit betreiben. So eine lange Durststrecke oder so ein langer auch Weg, der von vielen Entbehrungen und der nicht so gezeichnet ist und der nicht so läuft wie vielleicht in gut finanzierten Radiosendern, hat er auch was Gutes? Also sagen wir mal, morgen kommt die gute Fee oder die gute Politikerin und gibt euch wirklich diese 500.000 Euro pro Jahr, dann hast du doch ein Team von Leuten, auf die du dich verlassen kannst, wo du weißt, die sind diesen Weg bis hierhin mit mir gegangen und jetzt weiß ich, wo meine Leute stehen quasi, oder?
Das ist ein Teil der Wahrheit und der andere Teil der Wahrheit ist, dass ich sehr viele gute Leute verloren habe. Und das sind vor allem auch, also was ich gelernt habe in diesen 12 Jahren, ist tatsächlich, dass man sich sowas wie Ehrenamt auch leisten können muss. Also das heißt vor allem Menschen mit Migrationsgeschichte, viele gute Menschen haben wir verloren, weil sie schlicht und ergreifend ihre Lebensumstände, die Familie, die noch im Hintergrund war und so weiter und so fort, die Herkunftsfamilie oft auch mitfinanziert werden musste. Da kann man sich nicht leisten, ehrenamtlich Radio zu machen. Und tatsächlich habe ich auch gelernt, dass Menschen, die dann ja von ihrem Brotjob, so nennen wir das immer, ich habe einen Brotjob und von ihrem Brotjob kommen, die sind ganz oft nicht mehr so gut wie jemand, der vorher ordentlich recherchiert hat oder so. Also das heißt, ich musste auch viele Abstriche machen von dem, was ich gewohnt war. Ich war da vorher 10 Jahre lang beim RBB als Moderatorin, als Redakteurin und war da natürlich, hatte ganz andere Arbeitsbedingungen. Ich musste schon ordentliche Abstriche machen. Also ich habe gelernt, gerade wenn man Chefredakteurin ist, ist das einfach nicht zu verantworten, Berufsanfänger. Das war der, mit dem ich hatte, also man kann es kurz gesagt, haben wir viel gearbeitet mit Praktikanten und mit Senioren. Ich hätte mir immer so gewünscht, dass dazwischen in der Altersklasse auch mal jemanden gibt oder so, gab es aber nicht. Und tatsächlich ist es sehr gewagt, mit BerufsanfängerInnen oder mit Laien politische Themen anzugehen. Das ist mehr als gefährlich. Und deshalb hat dieses Radio irgendwie mehr, ist viel kultureller, natürlich interkultureller geworden, als es eigentlich geplant war.
Ich habe es gefragt, weil du einmal deinen Radiosender beschrieben hast als Talentwerkstatt für crossmedialen Journalismus. Und was uns ja immer interessiert hier, ist nicht nur, wie erkennt man Talent bei Journalistinnen, sondern vielleicht auch bei Politikerinnen. Und deswegen war die Frage so in die Richtung auch gedacht, gibt es denn da Leute, bei denen du merkst, oh, da schlummert ein Talent, das ist vielleicht also ein Rohdiamant, den man schleifen kann, um ihn zu einem echt tollen Journalisten weiter auszubilden?
Absolut, also das gibt es und das sind auch, das war, wenn man so will, dieser Stoff, aus dem ich auch meine Kraft und Energie geschöpft hat, genau das festzustellen. Also und genau diese Rohdiamanten zu finden und dann auch festzustellen, wie schnell man das aus ihnen herauskitzeln kann, wenn man eine flache Hierarchie hat. Also wenn da nicht irgendwie diese Hierarchien, wie ich es auch aus dem Öffentlich-Rechtlichen kannte oder so, wenn es die nicht gibt, sondern wenn du wirklich eine Redaktionssitzung hast, in der auch der Praktikant an seinem dritten Tag seine Meinung sagen kann und die angenommen wird, weil ich glaube komplett an die Schwarmintelligenz. Das sind wirklich tolle Momente, aber das ist, muss ich ganz ehrlich gestehen, auf Dauer ziemlich frustrierend, wenn ich jetzt einfach sagen kann, im Deutschlandradio, im RBB, im BBC und so weiter sitzen Menschen, die ich zu guten Journalisten gemacht habe, denn sie gehen weg. Also sie gehen logischerweise direkt weg. Also man ist auch so wie so ein
Ausbildungsverein,
genau, der aber nicht dafür bezahlt wird. Also wir wurden dafür bezahlt über so Umwege, aber das ist schon frustrierend, dass immer, wenn jemand gut genug ist, dass er dann meistens geht, das ist, ja.
Woran erkennt man denn, ob jemand Talent hat?
Das erkennt man am ersten Tag. Das erkennt man wirklich beim ersten Mal, wenn man das erste Mal jemandem einen kleinen Text gibt und sagt, schreib mir das mal in Radiosprache um. Und wenn man ihn dann auch noch am Mikro hört, dann erkenne ich das. Woran eigentlich? Naja, also zum Beispiel, was ja am meisten dieses Radio oder gutes Radio ausmacht, ist, dass man in Bildsprache umdenkt, weil das brauchen wir dann. Ne? Die Leute hören ja zu Hause und hören es nur. Und dieses Denken in Bildern oder dieses sich auch so ausdrücken, dass das kompakt ist und Sachen wirklich schnell erfassen zu können und auf den Punkt bringen zu können. Und dann ganz, ganz wichtig auch, das ist übrigens etwas, was ich auch bei Politikern nicht so gut finde, Menschen, die ein sehr schwaches Selbstbewusstsein haben, die denken immer, aha, wie wirke ich, wie klinge ich, wie irgendetwas. Und das ist fatal. Also das darf man nicht. Also deshalb gibt es auch aus meiner Sicht im Radiovölkchen eine ganz große Anzahl an narzisstischen Menschen, weil der Narzissmus auch tatsächlich etwas Gutes ist. Also es sind wirklich diese überzeugten, von sich selbst überzeugten Menschen, die sehr glaubhaft rüberkommen.
Aber wenn ich das weiterspinne, würde das ja am Ende heißen, dass ich sowohl im Radio als auch in der Politik nur noch Narzissten habe und quasi leise Menschen nicht zu Wort kommen, oder?
Nein. Also es gibt auch selbstbewusste Menschen, die leise sind durchaus und die wirklich auch reflektiert sind. Und leise ist ja nicht gleich mit unsicher. Also dieses Unsicher und nicht wissen, wofür stehe ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und wirklich dieses wirklich toll wirken wollen. Also wir kennen, ich sag mal, einen Praktikantinnen immer sehr gerne. Stellt euch einfach mal vor, oder ihr kennt das alles. Wir sitzen in einer Kneipe und da kommt eine Frau rein und als erstes macht sie sich irgendwie die Haare oder so. Wirkt nicht besonders cool. Und die Haare werden wahrscheinlich jetzt auch nicht auf Anhieb, diese Frisur sitzt nicht auf Anhieb besser. Und so ist es genau dieses Gleiche, wenn ich vor dem Mikro bin und in meinen Inhalten drin stecke, dann frage ich mich nicht, wie klingt gerade meine Stimme oder so. Meine Stimme klingt ja gut, denn ich habe ja vielleicht vorher ein bisschen Sprecherziehung gemacht, vielleicht idealerweise. Aber wenn ich mich das nicht frage, dann bin ich in den Inhalten drin und dann betone ich auch richtig. Und so meinte ich das auch eher.
Was können Politiker, Politikerinnen von JournalistInnen lernen?
Es gibt ja, wenn Politiker in deinem Studio sind, das war jetzt extremer, als ich noch wirklich Moderatorin war beim RBB oder so, da ändert sich ja ganz kurz die Situation, also die Rolle verändert sich. Es ist, du bist ja plötzlich als Moderatorin, bist du die Chefin und dann merkst du auch, wo ein Politiker so seine Schwächen hat, weil der plötzlich in einer anderen Rolle ist. Was können sie lernen? Sie könnten vielleicht genau das lernen, immer wieder sich versuchen, sich das Ganze anzusehen, immer wieder zu versuchen, einen roten Faden in das, was sie machen, in das, was sie denken und in das, was sie sagen, reinzubringen. Und nicht zuletzt auch natürlich zuhören. Also ein Interview wird miserabel, wenn der Moderator nur seine Fragen runterleiert und seinem Gegenüber nicht zuhört. Dann bin ich als Hörerin zu Hause total enttäuscht, weil ich merke, jetzt würde die und die Frage anstehen und der leiert aber nur sein Zeug. Und das machen viele Politiker auch, dass sie wirklich nur ihr Zeug runterleihen, sich immer wieder, ich meine, die haben es auch schwer. Ich will ja nicht sagen, dass Politiker das nicht total schwer haben, gerade zur Zeit. Ganz schlimm, aber die haben ja auch immer ihre Parteien hinter sich und so. Ich habe das Gefühl, die sitzen natürlich immer in Hunderten von Zwangsjacken. Und an der Stelle ist es gut, wenn sie wenigstens die eigene Zwangsjacke ablegen und einfach mal wirklich authentisch sind.
Gibt es denn jemanden, der diese Zwangsjacke besonders gut abgelegt hat, wo du das Gefühl hast, der ist authentisch oder die ist authentisch momentan?
Na, dieser Tage finde ich natürlich den ukrainischen Präsidenten auch ziemlich authentisch. Das geht uns ja allen so. Er überzeugt uns dadurch, dass er halt wirklich, gut, das ist aber auch relativ einfach oder so, dass er halt wirklich einfach in dieser Situation ist, wo er total überzeugt davon ist, dass er das Richtige macht. Und er macht das und er hat ja wahnsinnig viel, durch dieses Ehrliche dahinterstehen, hat er ja wahnsinnig viel bewegt auch und er mobilisiert Energien und Elan und Kräfte, hat auch 10.000 Kilometer weiter in Brüssel oder so. Oder ich weiß nicht, ob es 10.000 sind, wahrscheinlich weniger, aber auf jeden Fall sind weniger. Genau. Leider. Auch dort hat er schon Sachen bewegt, von denen man nicht gedacht hat. Ich glaube nicht, dass das mit jemandem anderen, der ein bisschen zaghafter und nicht so überzeugt gewesen wäre, gelungen wäre. Und ja, also es gibt ja auch immer wieder EU-Politiker, bei denen ich so ganz, ganz große Unterschiede sehe. Also zum Beispiel beneide ich die Italiener momentan, dass sie Herrn Draghi als Präsidenten haben, weil mich der auch ziemlich überzeugt hatte. Oder es gab in meinem, oder gibt Klaus Iohannis, der jetzt Präsident von Rumänien ist, der war, seine politische Karriere fing an als Bürgermeister von Hermannstadt, von der Stadt, aus der ich komme. Und ich kannte den, also so ein Bekannter von mir hatte ihn so als Kind immer auf seinen Schultern rumgeschleppt und so, und ich wusste, das ist der Johannes, und ich wusste auch von seiner Geschichte, weil er war halt einer, der gesagt hat, als alle Rumänien verlassen haben, hat Klaus Johannes gesagt, nee Leute, hier gibt's gut was zu tun, ich bleib mal hier. Das hat mich persönlich sehr angesprochen, weil ich habe sehr lange gezögert, bevor ich Rumänien verlassen habe, weil ich war eine ziemliche Marxistin oder eine überzeugte Marxistin. Nach wie vor denke ich, dass Marxismus eine sehr kluge Lehre ist, aber mit Fehlern natürlich. Und ich habe mich auch nie sehr gut gefühlt, dass ich dieses Rumänien verlassen habe, bevor, statt dort mich politisch zu engagieren. Also manchmal kam ich mir hier auf der Oranienstraße, wenn ich demonstriert habe, ein bisschen fehl am Platz vor, weil ich dachte, eigentlich solltest du lieber in Rumänien die Sachen verändern oder so. Genau, und dieser Klaus Iohannis, der war, inzwischen ist er ja auch ein ziemlich, ja, kein Rohdiamant mehr, sondern ein geschliffener Politiker, aber der war damals so überzeugend und hat dadurch so viel bewegt. Der hat halt einfach dadurch auch die Leute, mit seiner Begeisterung und mit seinem, wir können es auch anders, hat er wirklich wahnsinnig viel bewegt. Also diese Stadt hat sich irrsinnig verändert und ja, es gibt so Superlative, wo er schwer zu toppen ist. Also das, was ich nicht, eine relativ große Fabrik aus Italien oder aus Deutschland, innerhalb von 48 Stunden, das war so seine Ansage, dass die innerhalb von so kurzer Zeit, also die Bewilligung und alles durchgeht. Das ist Irrsinn, ne? Also, und das hat er geschafft.
Was hat denn damals den Ausschlag gegeben, dass du Rumänien verlassen hast? Jetzt hast du es gerade erwähnt.
Also ich hatte einen sehr guten Philosophieprofessor und der hat mir noch einmal, der hat uns wirklich sehr hautnah auch nochmal erklärt oder es auch vorgelebt, was der Marxismus Gutes in sich beinhaltet, und hat dann auch immer, so gut er konnte und durfte, auch die Fehler des real existierenden Sozialismus analysiert, sodass ich die auch verstehen konnte und nachvollziehen konnte. Und dann passierten dann aber auch in meiner Familie so eine ganze Reihe von Sachen. Also meine Eltern hatten es geschafft, ohne dem Sicherheitsdienst der Securitate zuzuarbeiten, sich so durchzuschlängeln. Und das habe ich mir so abgeguckt, und dadurch waren wir auch nicht so gefährdet, sage ich jetzt mal, oder so. Also das war auf den Punkt gebracht oder runtergebrochen. Mein Vater hat dann immer diese Securitate-Menschen zur Jagd eingeladen und hat dann mit 3-4 Hirschen bezahlt, statt dass er dann, er musste dann keine Berichte mehr schreiben oder so. Es war zwar nicht so schön oder so, aber das war jetzt nicht etwas, was uns total betroffen hat. Und dann bin ich aber als 18-Jährige, fing ich an am Schwarzen Meer, also neben meiner Schule, als Reiseleiterin zu arbeiten und wurde dann, habe dann doch mal das anders mitbekommen, was es bedeutet, wenn in dem Hotel, in dem du arbeitest, ständig der Securitate-Mensch sitzt und du dann dein unschuldiges Gespräch mit der TUI-Reiseleiterin aus Kaiserslautern, wo du einfach wirklich nur so Mädelskram bequatscht, plötzlich zu Protokoll geben musst und so sowas. Und dann wollte ich zumindest mal die Bruderstaaten besuchen. Ungarn, DDR oder so, wurde mir nicht bewilligt, weil wir Verwandte im Westen hatten. Meine Mutter war gebürtige Westfälin. Ja. Und deshalb.
Du hast den Geheimdienst besprochen, den rumänischen Securitate. Das ist ja ein absolutes Extrem und niemand würde sagen, dass es sowas heute gibt. Aber siehst du Tendenzen auch in unserer Gesellschaft, dass Überwachung zunimmt oder dass unsere Demokratie gefährdet ist?
Ja, also ich sehe die Demokratie sehr gefährdet. Ich habe aber bezüglich momentan, also in den letzten Jahren immer mehr. Ich habe aber allerdings, meine ersten Erlebnisse in Deutschland waren auch so, dass ich am liebsten wieder nach zurückgefahren wäre, weil mir in diesem Auffangslager in Nürnberg, da wurde ich auch verhört. Da wurde ich wirklich auf so eine Art verhört, wie es mir das nie, war mir in Rumänien nie passiert, so schlimm.
Wann war das?
Das war 82. Und da wurde ich wirklich, weil das sehr unglaublich, also andersrum, heute verstehe ich es auch sehr gut. Sie wollten halt wirklich Details wissen über, ich hatte einen Bruder, der im Militär war, ich hatte einen Freund, der im Militär war und ich wusste ja es wirklich auch nicht. Und wenn, dann hätte ich das auch nicht verraten, ganz ehrlich. Und das habe ich denen auch so gesagt. Ich habe ihnen gesagt, also auch wenn ich jetzt wirklich genau wüsste, was jetzt da mein Bruder im Militär, was weiß ich, in diesem Bergwerk gemacht hat, ich würde ihnen das nicht verraten. Ich bin doch in dieses Land gekommen, weil ich ja eben genau das nicht machen will. Und damit war ich wirklich, damit hatte ich sie dann wirklich an der Backe. Und das hat wirklich 2, 3 Jahre, 4 Jahre gedauert. Und ich wurde immer wieder kontrolliert, auf eine ganz blöde Art und Weise. Also ich habe irgendwann mal dann als Schülerin am Bodensee in einem Restaurant gearbeitet und an der Steuer vorbei, muss ich gestehen. Und da kam doch tatsächlich jemand und hat gesagt, also wir wissen, dass Sie hier nicht so, geben Sie uns doch die Chance, dass wir endlich Ihre Akte schließen, erzählen Sie uns das. Und ich so, ich habe diese Infos nicht. Und dann war dann endlich so ein kluger Mitarbeiter, der das kapiert hat und dann war auch gut so. Aber so viel dazu. Und im Augenblick bin ich ja sogar selber dafür, dass es mehr Überwachung gibt. Also ich freue mich total, dass jetzt gerade beschlossen wurde, dass auch Nazis und so weiter, dass es einfach da mehr Möglichkeiten der Kontrolle gibt.
Das ist total spannend und auch ein großer Gegensatz natürlich zu dem, was wir erleben. Aber man sieht auch, dass Geschichte nicht aufgehört hat. Ne? Das sehen wir jetzt gerade in der Ukraine, dass wir uns in einer Zeit gewähnt haben, in der die Dinge irgendwie anders sind, aber brutal zurückkommen, so wie wir sie eigentlich nur aus Schulbüchern kannten. Und glaubst du, dass Politikerinnen und Politiker auch gerade in Berlin gewappnet sind für das, was jetzt auf uns zukommt, auf vielleicht härtere Zeiten?
Ich glaube, dass sie ziemlich blauäugig sind. Und ich glaube, dass uns jetzt etwas auf die Füße fällt, was ich auch als großes Manko überall, also in der Verwaltung und überall sehe, die fehlende Schulung von Interkulturalität, also wirklich begreifen, was auch in den unterschiedlichen Kulturen Unterschiedliches abgeht. Und das ist das eine. Und das andere ist auch, dass ich wirklich, also zum einen mich dann auch immer wieder frage, wann, was muss geschehen, damit Politiker lernen, dass Reagieren schwieriger ist und weniger bringt als agieren. Und warum kommt nicht mal so ein Mut rein zu agieren? Warum muss Putin selber den Europäischen Rat verlassen? Warum haben wir ihn nicht rausgeworfen? Das würde eine ganz andere Dynamik reinbringen. Und dann, aber nicht zuletzt, stelle ich es mir schon so vor, dass es Mann und Frau als PolitikerIn momentan total überfordert ist, weil wir alle und sie aber natürlich als erstes lernen müssen, es gibt so eine schöne Umschreibung für Lügen, alternative Wahrheiten, aber das sind Lügen und das ist für uns alle rein psychologisch gesehen krass schwer, mit jemandem wie Putin an diesem langen Tisch zu sitzen und sich sein unglaubliches Gelaber anzuhören, ohne auszurasten, ihn irgendwie ernst nehmen, so tun, als gäbe es noch ein diplomatisches Parkett. Es gibt kein diplomatisches Parkett mehr. Der eine hat die Axt in der Hand und verarscht, pardon, also der macht sich lustig über sie. Und das ist sehr schwer, finde ich.
Und wo in Europa könnten sich dann deutsche Politiker was abschauen? Also es klingt ja so, als ob gerade die Staaten, die noch Erfahrungen gemacht haben mit der Sowjetunion und die aus dieser Zeit irgendwie auch geprägt sind, dass die vielleicht einen Beitrag dazu leisten könnten, wie man Putin besser versteht, wie man besser versteht, was da auf einen zukommt. Gibt es, würdest du sagen, in Polen oder in Ungarn und in Tschechien, in Rumänien andere Politiker? Sind die anders drauf? Haben die das verstanden, wie Putin tickt?
Ein Vorteil der EU sehe ich genau darin, dass die Politiker aus dem Ostblock eines verstanden haben, die aus dem Norden was anders gelebt haben und verstanden haben. Und wenn man das alles zusammenbringt, da könnte ich mal vorstellen. Ich glaube nicht, dass man so Sachen, die man selber nicht erlebt hat, sich dann immer abguckt oder so. Ich glaube, dass wenn dann einfach idealerweise diese ganzen Meinungen zusammenkommen, man dann lernt. Also an der Stelle, was passiert ist, dieser kleine Alleingang von den drei Präsidenten, die dann zu in der Ukraine waren, die nach Kiew gereist sind mit dem Zug. Ich finde, das hätte nicht passieren dürfen. Ich glaube auch nicht, dass das geplant war und von allen getragen wurde. Und so kam das zumindest rüber. Und ich glaube, dass einfach das Wissen dieser Leute nicht ernst genug genommen wurde. Also die reden sich ja bestimmt den Mund seit Wochen, seit Monaten fusselig und sagen, Achtung, Putin tickt nicht mehr sauber oder er tickt aber wie eine Bombe. Und nehmt ihn doch ernst. Und ich würde sagen, dieses Momentum hat gefehlt. Auf der anderen Seite betrachte ich mich auch selber, ja, ich bin da sehr selbstkritisch und sage mir, die letzten Jahre, wo KollegInnen aus der Ukraine das immer wieder, also dieses Narrativ auch reingebracht haben und gesagt haben, wir sind gefährdet und es ist blieb, da bin ich persönlich wirklich als Kollegin oder als Chefredakteurin, bin so ein bisschen damit ein bisschen flapsiger umgegangen, weil ich dahinter immer diesen Nationalismus vermutet hatte, der mir wirklich sehr zuwider ist. Also Nationalismus ist für mich wirklich das Schlimmste, da bin ich wirklich ein bisschen vorgeprägt, das ist so, Nationalismus ist für mich was sehr Schlimmes. Und da habe ich, muss ich auch sagen, das nicht ernst genug genommen. Und ich glaube, das haben auch Journalisten nicht ernst genug genommen. Also, wobei ich auch denke, dass, ich meine, ich komme ja aus einem Land, wo man auch, das war ein geflügeltes Wort, die Russen kommen. Und man konnte das ja nicht immer ernst nehmen oder so. Also, es ist ja auch Antislawismus drin und alles Mögliche oder so. Aber, ja.
Unser Auftrag ist ja schon, also ja klar, wir probieren noch ein bisschen so politisches Geschehen einzuordnen, aber wir wollen vor allem gucken, wie kann man Politik gestalten, wo zeichnen sich gute PolitikerInnen aus und schlechte, was macht die aus, um das vielleicht aus der aktuellen Situation was mitzunehmen. Wenn du die Leute, die wirklich Entscheidungen treffen könntest, in einen zweitägigen Workshop einladen könntest, wie würdest du das Tagesprogramm aufbauen?
Schwierige Frage. Also dieser Workshop müsste sich natürlich auf die aktuelle Krise beziehen. Ich glaube, dass ich dort ansetzen würde, also erstmal so trotz allem, also trotz aktueller Krise, 3 Schritte zurückgehen würde und einfach mal mir ansehen würde, welche Chancen gerade Europa hat, immer wieder hat und immer wieder verpasst. Und das ist eigentlich genau diese Chance, den Nationalstaat zu überwinden. Und das, was uns allen wahrscheinlich auch momentan, so sehr wir auch solidarisch mit der Ukraine sind und so weiter, so ein bisschen dieses Slava Ukraina, Slava Heroi, das hat so was sehr Nationalistisches auch in sich, auch gerade mit dieser Kriegsrhetorik und so. Und dass wir uns einfach vielleicht darauf fokussieren zu sagen, was wäre die Lösung, was wäre eine richtig saubere Lösung oder eine Möglichkeit, dieses kleine Nationale zu überwinden, was ja auch zu 10 Jahren Balkankrieg geführt hat in Ex-Jugoslawien und so weiter, was gerade wieder zu so einer ganz langen Geschichte führt. Und das wäre tatsächlich diese europäische Einheit, also wirklich dieses Ich bin Europäerin. Und dieses so Nationalbewusstsein ersetzt durch ein europäisches Bewusstsein, was sehr viel größer ist und was per se dieses Nationale überwinden würde, also dieses Klein-Klein, was dann idealerweise, wenn man diesen einen Schritt gemacht hat, vielleicht auch zu dem größeren Schritt führt, dass wir den Klimawandel wirklich als kleine, ganz gleichgestellte Bewohner dieses gemeinsamen Planeten begreifen, also einfach noch den Schritt weiter, was wir ja auch gerade alle bewiesen haben mit dieser Pandemie, das war ja auch so eine Challenge, haben wir nicht genommen. Irgendwie, nee, haben wir irgendwie nicht kapiert, dass wir, dass es unser Planet ist und dass es eine Pandemie ist und so, haben wir irgendwie nicht kapiert. Da würde ich ansetzen und ich glaube, dieser Workshop würde in so eine absolut komische Richtung gehen, weil ich habe ziemlich lange darüber nachgedacht. Wie ich schon sagte, das ist für mich also persönlich so eine ganz wichtige Geschichte, diesen Nationalismus, dieses Chauvinismus und so weiter zu überwinden. Und ich musste aber erkennen und bin sehr bescheiden geworden, aber also ich muss einfach anerkennen, dass das den Leuten irgendwie wichtig ist. Den Leuten ist es wichtig, diese Zugehörigkeit, dieses, es ist vielleicht, vielleicht ist es das, was ich zum Beispiel als absolute Atheistin trotzdem habe, dass ich sage, ja, aber wenn ich schon in die Kirche gehe, dann lieber in eine katholische, weil dort ist es ein bisschen schöner, kuscheliger oder irgendwie bunter oder irgendwie da passiert mehr. Und so ähnlich, glaube ich, müsste auch Europa so runtergebrochen werden. Also wirklich dieses, also zum Beispiel war dieser Schritt, die europäische Hymne Ode an die Freude zu machen, ein absolut idealer PR-Schritt. So, es war total toll. Das ist etwas, das viel aussagt oder so, diese Hymne. Und wenn man jetzt ganz bewusst, also ich würde, keine Ahnung, es war jetzt dieser Workshop, das ist eigentlich schon voll von dem, was ich gesagt habe. Aber wenn ich wirklich europäische Politiker, dann würde ich ihnen wirklich sagen, brecht es runter, versucht dieses Europagefühl so stark zu machen, dass uns das dann auch wirklich gelingt, dann auch in so einer Situation kluge Entscheidungen zu fällen.
Ich glaube ja, dass Christian im Kopf schon so einen Workshop jetzt gerade plant und auch das Menü gerade durchgeht, was es so zu essen gibt. Aber eine Frage, die sich anschließt, ist, würdest du auf die jungen Wilden oder auf die alten Erfahrenen setzen?
Ich würde absolut auf eine Mischung setzen, weil ich schon oft mit jungen Wilden gesprochen habe und die total schnell bestimmte Erfahrungen von mir akzeptieren könnten, ganz schnell, aber umgekehrt natürlich genauso. Also ich würde einfach mal, wenn erfahrene Politiker ihre Sätze so anfangen, ja, aber, dann kann man das wirklich vergessen.
Jetzt hast du gerade von der Mischung gesprochen. Mich würde interessieren, weil wir Berlin ja auch oft als europäische Metropole beschreiben, auch als bunte Stadt, wo Dinge vermeintlich auch immer sehr gut laufen. Was läuft denn gut, was läuft nicht so gut im Thema Integration oder postmigrantische Gesellschaft? Könntest du das vielleicht mal aus deiner Perspektive zusammenfassen? Sind wir wirklich ein Vorbild für Europa oder hängen wir hinterher? Was könnten wir uns vielleicht an anderen Städten abschauen?
Ich glaube, da stellt sich vorab die Frage, ist Berlin wirklich in der postmigrantischen Gesellschaft angekommen? Als dieses Startup-Unternehmen gegründet habe vor 12 Jahren, das stand in unserem Pitch oder in unserem Businessplan, dass uns genau das unterscheiden sollte vom alten Radio, vom alten Multikulti, dass wir einfach mal, dass Berlin so wie alle anderen Metropolen in der postmigrantischen Gesellschaft angekommen ist und unsere Programmstrategie genau in diesen zweisprachigen Formaten sich ganz weit weg davon bewegt, von diesem alten Community-Radio, wo man einfach die eigenen Communities und Multikulti hat ja irgendwie 12 verschiedene Sprachen gesendet und so. Und wir haben da voll auf zweisprachige Formate gesetzt. Und ich habe damals das ganz ehrlich runtergeschrieben. Ich dachte, naja, ganz angekommen sind wir nicht in der postmigrantischen Gesellschaft, aber so gut wie. Und ich muss aus heutiger Sicht sagen, dass mir mit dieser Prognose so ähnlich ging wie mit der Prognose, wir brauchen keine Frequenz mehr. Alles ist digital geworden, außer dem Radio. Das Radio hat immer noch hören Leute in der alten Frequenz und so ähnlich ist es mit diesem postmigrantischen. Also ich denke schon, dass wir, wenn man jetzt sich die Definition von postmigrantischer Gesellschaft ansieht, also das heißt, die Migration ist zwar noch nicht abgeschlossen, aber sie ist anerkannt und es gibt einen gegenseitigen Aushandlungsprozesse und alles Mögliche wird, also Organisationsstrukturen und so weiter werden nachträglich, also post angepasst in das Migrationsverfahren, muss ich sagen, da erfüllt Berlin eigentlich sehr, sehr viele Kriterien. Also das heißt, jeder Dritte hat eine Migrationsgeschichte im Angebot, das Stadtbild und das Bild auch insgesamt ist immer heterogener und unser Einwanderungsgesetz hat sich verändert, dort Staatsbürgerschaft und so weiter. Also das sehr, sehr vieles wurde angepasst und es ist jetzt auch so, dass Berlin wirklich postmigrantisch ist, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die WGs ansehe, gefühlt ist Englisch die Lingua Franca in mehr als der Hälfte der WGs und in den Clubs sowieso und weiß ich nicht, die Kultur auch oder auch Esskultur oder so, man muss ja in Deutsch, also in Restaurants mit deutscher Küche findet man ja eher nur noch Touristen und Ausländische und das ist alles passiert, aber und auch die Wissenschaftler sprechen sehr, sehr gerne über diese postmigrantische Gesellschaft, aber ich glaube, und was ich auch gerade immer mehr beobachte, es gibt eine Polarisierung und die geht, also es gibt diese Tendenz zur Retraditionalisierung und die geht eben weg von diesem, wie ich mir früher das postmigrantische Berlin vorgestellt habe. Und ja, also es gibt schon diese Blasen und diese Parallelgesellschaften, die zum Teil ganz logisch sind. Also irgendwie eine Zehlendorfer Elite und ein Clan, ein arabischer Clan in Neukölln, dass das Parallelgesellschaften sind, ist ziemlich logisch. Aber diese Parallelgesellschaften, die gehen ja teilweise sind sie ja inzwischen in Familien zu finden. Das hat mit so diesem, das, was ich mir so als positives Postmigrantisches vorgestellt habe, überhaupt nichts mehr zu tun. Und was wir auch als Radio machen, und um wieder darauf zurückzukommen, was haben wir gemacht mit diesen, also diese Formate haben wir gemacht und die sind teilweise auch sehr gelungen. Es ist teilweise auch genau das passiert, was ich mir wirklich gewünscht habe. Also so ich habe nie, also mit meiner Generation von Migranten konnte ich nie so gut. Ich habe eher mit der anderen Generation, die wirklich zwei Elternpaare haben oder irgendwie was weiß ich, 4 Jahre lang, weiß ich nicht, ein Beispiel. Ich bin Chefredakteurin, da kommt endlich mal eine türkische junge Kollegin und ich sage, geil, du machst jetzt eine türkische Sendung. Und sie sagt mir, nee, keinen Bock, Brigitta, weil ich habe jetzt gerade 4 Jahre lang in Lateinamerika gewohnt, ich mache dir gerne eine spanische Sendung und ich schluck mal kurz und dann denke ich mir, ja, aber so funktioniert die postmigrantische Gesellschaft und natürlich leide ich darunter, dass ich jetzt nicht die türkische Sendung habe, aber so funktioniert sie. Und das ist auch wirklich passiert. Also das ist auch der Beitrag, den Radio Multikult FM immer noch leistet, indem wir also wirklich dieses Postmigrant, also wir sind ja selber ein kleiner Mikrokosmos. Wir sind mehr als die Hälfte der Belegschaft, hat einfach eine Migrationsgeschichte. Und aber die andere Hälfte, die war so oft im Ausland und guckt so stark über den Tellerrand, dass sie mir manchmal lieber sind oder noch globaler denken, wirklich im positivsten Sinne des Wortes, diese globale Denke haben. Was aber passiert als Negatives, wo ich wirklich selbstkritisch dann oder auch wie auch immer feststellen muss einfach, dass wir einfach von den Communities ein bisschen wegrücken. Also wir sind nicht mehr so 1:1, wenn ich jetzt in diesen Vereinen leben würde, ich habe da auch wenig. Ich kann dann nicht so gut, wenn ich das so sehe. Das sind jetzt noch diese Vereine und sie sind so ein bisschen ethno. Das ist nichts, womit ich wirklich sehr gut kann. Ich will das auch irgendwie nicht abbilden, was sicherlich ein Fehler ist. Also müsste man auch machen. Aber wie gesagt, wenn man nur begrenzte Mittel hat, dann sucht man sich das aus, was man will. Und das ist halt wirklich diese junge Generation, die irgendwie wirklich multikulturell ist und wo das wirklich ziemlich egal ist, woher sie kommen.
Wenn du eine Lampe finden würdest und würdest dran reiben und ein Gin würde rauskommen und du hättest 3 Wünsche frei, welche 3 Wünsche wären das?
Den ersten Wunsch darf ich nicht offen sagen, weil der ist sehr fies.
Okay,
der ist
dann sehr blutrünstig. Dann hast du noch zwei übrig. Und im Übrigen, das ist die eiserne Regel, du darfst dir nicht wünschen, noch mehr Wünsche zu haben. Es muss das ein bisschen eingrenzen. Das führt häufig zu Verwirrung.
Also ich würde mir tatsächlich so ein Europa wünschen, wo wir wirklich aus ganzem Herzen Europäer sind und wir ganz stolz auf diesen kleinen nationalen Fitzel sind, den wir reingebracht haben in dieses Mosaik und wir mit diesem vielen, 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 was Europa wirklich hat und gebaut hat und wie weit es in Demokratie ist oder so, wenn wir das so ausstrahlen, also so wirklich auf den ganzen Planeten ausstrahlen, das wäre der eine. Der zweite wäre, dass die Menschen morgens aufwachen und voller Optimismus sind, aber trotzdem auch den Realismus haben zu sehen, in welcher Phase des Klimawandels wir uns befinden. Dass dieses Bewusstsein einfach da ist, aber gepaart mit einem ganz starken Optimismus. Und der dritte, wie gesagt, ist sehr blutrünstig und hat mit einem gewissen Menschen was zu tun. Ja.
Ich will nochmal zurück zu dem Thema Medien und zu der Frage, warum Radio? Jetzt machen wir gerade einen Podcast, dann gibt es noch TikTok, Twitch, Fernsehen gibt es auch immer noch. Es gibt so viele Formen von Medien und Möglichkeiten, Menschen zu erreichen. Was macht denn Radio besonders stark, auch um vielleicht eine politische Botschaft zu übermitteln oder über Politik aufzuklären?
Radio hat ja ein Revival erlebt durch die Pandemie. Ich glaube, Radio steht, war auch früher so und ich glaube, das ist immer noch so. Radio steht nicht so unter dem Druck, also das Medium als solches. Steht vielleicht nicht so ganz unter so einem Druck, jetzt plötzlich nur noch TikTok zu machen oder die Bildqualität oder so. Also es ist ein bisschen komplexer, auch wisst ihr auch selber mit diesem Podcast darstellen oder so. Man muss schneiden, man braucht eine Tonqualität, aber die Stärke ist tatsächlich drin, dass es menschliche Stimmen sind und dass es auch diese Bildsprache ist, die dann benutzt wird. Und naja, es ist eine Schwäche und eine Stärke, dass man Radio so nebenbei hört. Also Podcast natürlich nicht, Podcast ist nochmal anders, Podcast wird ganz bewusst gehört. Das Radio begleitet mich aber auch zum Beispiel beim Autofahren oder so. Daher sollte es schon viele Leute erreichen, erreicht es auch. Darin sehe ich eine Stärke. Aber ich glaube, die Frage war nochmal ein bisschen anders, oder? Was kann es?
Erstmal war sie ganz offen. Ich wollte darauf hinaus, ob es vielleicht Medien gibt, die elitärer sind. Wie zum Beispiel ein Podcast, würde ich vermuten. Der wird sehr gezielt ausgesucht. Man muss ein bestimmtes technisches Wissen haben. Während Radio ja allein deswegen, weil es 100 Jahre gibt, einfach angemacht wird, ist in jedem Haushalt vorhanden und damit vielleicht weiter verbreitet ist und etwas ist, was alle Menschen, egal wie alt sie sind, egal was sie für einen technischen Hintergrund haben, anschalten und sich anhören können. Und deswegen würde mich interessieren, wenn wir über die Gesellschaft der Zukunft nachdenken und wie wir sie uns ja auch wünschen und vorstellen, haben wir Silos oder haben wir wirklich eine breite Diskussion, die alle wahrnehmen, dann würde ich vermuten, dass das Radio ja eher etwas ist, wo wir Gemeinschaft herstellen können, weil es eben so leicht zugänglich ist, als ein Spezialpodcast, der sich mit dem Weg in die Politik beschäftigt.
Ja, aber das ist die Frage natürlich, wie schnell und wie sehr die Digitalisierung weiter stattfinden wird. Und ich denke natürlich, am idealsten wäre, oder darin sehe ich auch eine ganz große Chance, eben crossmediale Berichterstattung. Also das ist wirklich, man erreicht auf verschiedenen Kanälen mit Bildern, mit Wort, mit Papier, mit was auch immer, die Leute. Und dadurch werden Inhalte auch, naja, ein bisschen, wie soll ich sagen, Ressourcen schon da verbreitet. Also es lohnt sich. Also so synergetische Effekte, die lohnen sich auch. Also wenn wir jetzt an die Journalisten denken, die müssen ja auch von etwas leben oder so. Solche Synergien finde ich sehr gelungen.
Und wenn du jetzt dir vorstellen würdest, du würdest jetzt in die Politik gehen, wirst Politikerin und möchtest erfolgreich sein, auf welches Medium würdest du dich stürzen oder würdest du wirklich diesen crossmedialen Ansatz fahren und sagen, ich bin überall vertreten, habe überall eine andere Botschaft? Oder würdest du sagen, wenn ich besonders gut im Radio rüberkomme, kann ich erfolgreich werden?
Ich würde nicht nur aufs Radio setzen, weil ich würde tatsächlich crossmedial, ich weiß noch nicht ganz, ob ich mit Twitter mich so sehr befreunden würde, weil ich da auch Angst hätte, weil da wirklich so ganz schnelle, so diese Schnellschüsse, die finde ich ein bisschen gefährlich. Das ist wirklich gerade, wo man mit den tickenden Bomben zu tun hat, ist das ein bisschen gefährlich und auch natürlich sehr, sehr verkürzt. Vielleicht würde ich das jetzt nicht so präferieren, aber auf jeden Fall würde ich alle Kanäle nehmen.
Brigitta, ganz herzlichen Dank für dieses total kurzweilige Interview. Ich glaube, wir haben alle eine ganze Menge mitgenommen. Danke dir.
Danke euch.
Vielen Dank.
Und alles Gute.
Danke.
Danke.
Das war Way into Politics, der Politik-Podcast mit Christian Johann und Julius Bertram. Nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, wenn er dir gefällt und du noch mehr darüber erfahren möchtest, was gute PolitikerInnen ausmacht. Und empfehle uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.
Way into Politics ist ein Podcast der Europäischen Akademie Berlin featuring Julius Bertram. Möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung des Auswärtigen Amtes.